von Moltke ist eine dieser inspirierenden Quellen auch für mich. Der in einem kurzen Essay über Strategie, heißt es, auf den Punkt bringt, worum es geht. Und insbesondere eben die Unsicherheit dieser einen zentralen Platz sozusagen einräumt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.
Thomas, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Hallo Georgi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es ist mir eine Freude, mit einem Strategieexperten zu sprechen. Wir hatten schon eine Reihe von hochdekorierten Koryphäen und jetzt bist du auch dabei. Herzlich willkommen. Und dein Buch hat es mir sehr einfach gemacht, die Struktur festzulegen, weil du sehr, sehr klares Destillat, wie du schreibst, aus 7 Prinzipien abgeleitet hast, wie man Strategie erfolgreich entwickelt. Und bevor wir zu den 7 Prinzipien kommen, würde ich gerne mit dir über dein Destillat sprechen. Ich weiß nicht, wie viel tausend von Strategieansätzen da draußen zu finden sind. Wenn man jetzt bei Amazon Strategieentwicklung eingibt, da kommen mehrere Zehntausende von Büchern. Wie bist du denn bei deinem Destillat vorgegangen?
Naja, wie ich es auch in dem Vorwort versucht habe zu skizzieren, es sind verschiedene Einflüsse. Es sind natürlich die absoluten Klassiker von Clausewitz, sind zu, die prägen unser Denken ja teilweise auch, ohne dass wir das selbst bemerken, weil nun wiederum viele von denen gelernt haben und es weitergeben. Aber also auch diese Originale, ich glaube, die sind immer wieder auch ganz wichtig. Dann ist es natürlich das, was man auch selbst erlebt, also Relevanz bedeutet auch immer, habe ich das schon mal selbst gesehen, sozusagen ist mir das über den Weg gelaufen. Also meine eigene Arbeit als Coach für sozusagen Strategen, für Aufsichtsräte, für Vorstände. Natürlich die Forschung, ich bin seit 35 Jahren Wissenschaftler, kann man sagen. Und insofern, wir machen das jetzt nicht im Feierabendmodus, sondern wir versuchen das professionell zu betreiben, also auch großteilige empirische Forschung, theoretische Grundlagen zu entwickeln und so weiter. Und dann ist es natürlich auch immer der Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den verschiedenen Lehrstühlen, die ich inne gehabt habe, mit den Studierenden, insbesondere die sagen wir mal, Executive MBA-Studierenden, eine ganz, ganz wichtige Quelle auch von Anstößen. Und am Ende muss man sagen, naja, was ist es jetzt eigentlich? Ja, und insofern, so kommt das letztendlich zusammen. Man kann sagen, es ist natürlich eine Strategielehre, meine Strategielehre, die ich für relevant, für sozusagen wichtig halte und die aus ganz, ganz vielen Reflexionen entlang dieser letzten 35 Jahre entstanden ist.
Ja, da freue ich mich auch auf den Austausch mit dir. Ich habe dir im Vorfeld erzählt, dass wir mit Harvard Business School auch eine Strategiestudie zurzeit durchführen mit den ersten Erkenntnissen aus über 100 Rückläufen. Da können wir darauf später eingehen, super, weil mich auch deine Meinung interessieren würde.
Ja.
Vielleicht zu deinen Leitprinzipien. Ich bin auch persönlich ein großer Freund von Prinzipien, weil viele mit Rezepten versuchen zu arbeiten und das ist in einer komplexen Welt nicht immer einfach, ein Rezept für alles zu entwickeln.
Ja.
Und
naja, vor allem deswegen, weil Rezepte heißen ja immer, wenn dann. Also sozusagen, wenn der Ölpreis fällt, dann mach das und das oder könntest du ein anderes jegliches Wenn raussuchen. Und das ist natürlich schwierig. Weil, wenn wir sagen, Kontext setzt sich aus sehr, sehr, sehr vielen Variablen und Einflüssen zusammen, dann müsstest du ja, wenn dann, formulieren in einer Weise, die jeweils ganz, ganz viele dieser Variablen einschließt. Wir sagen dazu Komplexität. Das ist hier nicht möglich. Insofern ist die Alternative, sich an eben wenigen auch Prinzipien zu orientieren, aber dann situationsspezifisch, kontextspezifisch diese Prinzipien zur Anwendung zu bringen. Im Grunde würde ich sagen, ich kann auch nicht sozusagen jetzt ohne Kenntnis des Kontexts einem Strategen sagen, was richtig oder falsch ist, sondern es ist immer die Kombination zwischen eben dieser Sicht durch die Prinzipien und eben die konkreten Bedingungen, wir sagen in Raum und Zeit oder wir können auch sagen Kontextspezifität, die man zusammenbringen muss, um eben zu guten Entscheidungen zu kommen.
Dann kommen wir zu guten Prinzipien aus deinem Buch Scharfstellen. Das erste Prinzip ist Erfolg. Du sagst, ohne klare Ziele gibt es keine Strategie, nur Zufall.
Naja, Strategie versucht ja irgendetwas zu erreichen, also etwas Angestrebtes auch zu erfüllen. Und ich kann mich natürlich irgendwie verhalten, aber das ist nicht das, was Strategie ausmacht, sondern Strategie macht eben dieses Zielgerichtete aus. Insofern ist das, man könnte sagen, völlig, völlig deduktiv logisch, wenn ich kein Ziel habe. Dann sozusagen entfällt auch alles Weitere für Strategie. Wichtig dabei ist zu verstehen, Handeln selbst, das ist nicht Strategie, sondern Handeln ist Handeln und Strategie steht sozusagen intellektuell vor dem Handeln und da gehören auch die Ziele hin. Insofern ja, Ziele sind konstitutiv notwendig dafür, dass jemand eine Strategie hat. Unabhängig davon kann jemand auch handeln ohne Ziele und damit ohne Strategie, aber das ist eben was anderes.
Thomas, dann vielleicht sollten wir unterscheiden zwischen guten Zielen und nicht so guten Zielen, weil viele setzen sich Ziele. Das heißt, ich habe jetzt hier zu viele Ziele erlebt als zu wenige, ja, auch in der Geschäftswelt. Wie würdest du jetzt die guten Ziele beschreiben?
Gute Ziele sind Ziele, die zunächst einmal konsistent sind. Und zwar konsistent zum Charakter, zum Willen des Akteurs. Das heißt also, was will ich tatsächlich? Das ist noch nicht das Ziel, sondern das ist das, was ich eigentlich anstrebe. Ein Ziel ist etwas Konkretes, daraus Übersetztes, um diese sozusagen eine Wegmarke zu setzen, wir sagen auch Milestone, um eben dieses angestrebt zu erreichen. Das ist mal der allererste Punkt. Und der zweite Punkt, das geht dann schon ins Praktische hinein. Typischerweise haben Akteure mehrere Ziele. Also das kann jeder an sich selbst überprüfen. Wir sehen das auch in unserer Arbeit mit Unternehmen. Jeden Tag haben ganz, ganz, ganz viele Ziele. Und die Frage ist dann, widersprechen sich diese Ziele oder unterstützen sie sich? Sind sie also komplementär zueinander oder sind sie eben in Konkurrenz stehend? Und in vielen Fällen treffen wir darauf, dass wir Ziele haben, die zueinander auch in Konkurrenz stehen. Und dann braucht es eben die Priorisierung und wir erleben das auch. Viele drücken sich vor der Priorisierung. Das sind sozusagen ja schwierige Entscheidungen. Aber Strategie heißt eben ja gerade auch diese Entscheidungen zu treffen, diese Weggabelungen sozusagen, sich da zu sagen, links oder rechts oder ja, also da sozusagen zu priorisieren. Und wenn das nicht eintritt, dann läuft man mit einem ganzen Blumenstrauß von Zielen durch die Gegend und am Ende kann das natürlich nicht leitend sein, weil keiner mehr weiß, ist das, was streben wir jetzt eigentlich an. Insofern, das würde ich sagen, das ist dann nicht gut, wenn man sich vor der Priorisierung drückt.
Und du hast jetzt den Begriff leitend erwähnt und das ist das, was auch in unserer Studie sehr deutlich herauskam, jetzt als Zwischenergebnis, das Unternehmen mit einem klaren Nordstern, der leitende Funktion übernimmt bei der Entscheidungsfindung, auch deutlich, ich glaube 50-60% erfolgreicher sind als Unternehmen, die nicht einen klar definierten Nordstern haben. Und das ist tatsächlich eine Minderheit, die wenigsten haben einen klaren Nordstern. Hast du damit Erfahrungen gesammelt mit diesem Begriff Nordstern oder Leitbild?
Ja, ehrlich gesagt, ich finde diesen Begriff Nordstern, insbesondere so einmal seine Nutzung, die ja, ja, also man stößt ja darauf jetzt häufiger, man wird fast sagen, das wird teilweise inflationär gebraucht. Ich halte das ein Stück weit für Zeitgeist. Ich halte das ein Stück weit für Mode. Man kann das so nennen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber das ist aus meiner Sicht, ist es eben, deswegen, wir haben ja eben von Destillat gesprochen. Es geht eigentlich um was ganz, ganz Grundlegendes, was jetzt auch gar nicht neu ist, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sozusagen sehr, sehr alt oder vielleicht das Allerälteste auch an Strategie ist. Deswegen halt nicht sozusagen irrelevant, sondern gerade eben relevant. Aber im Prinzip sind das ja nur unterschiedliche Ausdrucksweisen für das Gleiche. Ich muss wissen, wo ich hin will, und der, der das nicht weiß, sozusagen, der hängt in der Luft, würde man sagen, kommt eben auch nicht dahin, wo auch immer er dann hin will.
Genau, der Unterschied ist, glaube ich, was für mich sehr klar wurde, dass man mit einem Ziel nicht unbedingt die Umsatzgröße oder Profitabilität meinen darf. Weil das ist dann nicht immer leitend, oder man jagt dann den Umsatz, wenn man Umsatz als Ziel definiert hat. Und am Ende des Tages, fast alle Unternehmen definieren die Umsatzziele, am Ziel kommen aber die wenigsten an. Ja? Und das ist die Frage, wo sind die Unterschiede? Für mich ist eine sehr gute Heuristik in Bezug auf einen leitenden Nordstern, hilft es mir bei meinen täglichen Entscheidungen, eine Priorisierung der Entscheidungen entlang der leitenden Prinzipien meines Nordsternes zu treffen. Und ich bin da weit weg davon, Purpose in einen Nordstern hineinzugeben. Auch bei uns im Unternehmen, da wir haben zum Beispiel bei leitenden Aspekt die Botschaft Kunden Mehrwert vor eigenem Umsatz. Und das hilft uns im täglichen Doing, dass wir das einfach als Entscheidung mittreffen können, ja, weil das einen Schritt näher uns an unserem Ziel, vielleicht an unser Ziel bringt.
Ja, ich denke, eine Dimension ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Also man kann es ja jetzt einfach halten und sagen, ja, warum ist Umsatz vielleicht kein Ziel? Die Frage ist letztendlich, wenn man auf ein Unternehmen schaut, ein Unternehmen ist ein Instrument. Ein Unternehmen ist ein Instrument derjenigen, die dieses Unternehmen gründen, von denen die Existenz des Unternehmens abhängt. Und damit bin ich auf der Ebene zu fragen, welche Interessen verfolgen diese Gruppen. Und insofern wird Umsatz leicht dann zum Instrument zur Erfüllung dieser Interessen. Ich glaube, das löst es auf, weswegen in den allermeisten Fällen Umsatz vielleicht sozusagen keine oberste Zielsetzung ist, sondern eben ein Instrument. Natürlich müssen wir Umsätze erzielen, die hat diesen instrumentellen Charakter.
Außer man ist Amazon und die sagen, wir wollen einfach die Welt beherrschen. Da geht es um den Umsatz, ohne auf den Gewinn zu achten. Irgendwann kommt schon der Rest. Ja, das kann auch dann ein Ziel sein. Ja, die Skalierung des Geschäftes.
Ja, ja, aber insofern, aber das ist ja, das muss man ja in zeitlicher Hinsicht sehen. Gerade Amazon ist ja das Musterbeispiel. Und zwar, ich sage immer, auch MBA-Studierenden Amazon ist ein Phase 1 Unternehmen. Ja, das heißt, also, im Grunde gibt es Phase 1, Phase 2. Und das Phase 1 heißt, wir versuchen über Marktanteile Konkurrenz auszuschalten, aber ich muss dann natürlich in Phase 2 kommen und muss ich sozusagen diese Marktanteile oder diese hohen Umsätze übersetzen in Gewinne. Ansonsten wird es in der Nachschau keinen Sinn gemacht haben. Insofern ist sozusagen, da sieht man sehr klar, Umsatz, das Instrument, ja, um dann es letztendlich zu übersetzen in Gewinne, was den Interessen der Eigentümer entspricht. Insofern müssen wir die zeitliche Dimension bei solchen Unternehmen, denke ich, mit dazu nehmen.
In welche Phase ist aktuell Amazon?
Naja, wenn wir die, man muss halt schauen.
Wenn man Cloud-Geschäft rausrechnet.
Cloud-Geschäft ist was anderes. Also wenn man Amazon E-Commerce sieht, inclusive Marketplaces und so weiter, würde ich sagen, ist still Phase 1, wird finanziert durch die Gewinne aus der Cloud. Aber wie gesagt, die Rechnung geht erst dann auf oder nicht auf, das können wir nicht wissen. Die glauben jedenfalls fest daran, die Rechnung wird aufgehen und sie müssen in die Phase 2 irgendwann kommen und die Marktanteile, die Umsätze übersetzen in Gewinne, sonst ist es insgesamt nicht aufgegangen.
Ein zweites Prinzip, das du hervorhebst, ist Unsicherheit. Strategie heißt, durch den Nebel der Ungewissheit zu sehen. Da ist der Titel deines Buches Scharfstellen passend dazu.
Ja, das ist ja ein Wort von Moltke, durch den Nebel sehen. Von Moltke ist eine dieser inspirierenden Quellen, auch für mich. Der in einem kurzen Essay über Strategie heißt es, auf den Punkt bringt, worum es geht. Und insbesondere eben die Unsicherheit, die so einen zentralen Platz sozusagen einräumt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil wir sehen eigentlich ein Paradox. Zum einen sprechen alle von gestiegener Unsicherheit. Da würde ich schon auch nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube, Unsicherheit kann gar nicht steigen, aber da müssen wir tiefer einsteigen, was sozusagen Unsicherheit eigentlich ist, wie man es verstehen kann. Aber gleichzeitig, das ist das Paradox, sozusagen werden Strategien so angelegt und es wird ein Glauben entwickelt, als ob man sicherstellen könnte. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig eben zu verstehen, das ist gar nicht möglich, sondern Strategie ist immer unsicher. Deswegen ist das für mich sozusagen das dominierende Element im gesamten Zusammenspiel, Erfolg zu erzielen, Prinzip 1 und eben die anderen Dinge, zu denen wir vielleicht noch kommen werden. Strategie ist immer unsicher und deswegen bleibt immer ein Element des Bangens, des Hoffens, aber auch des Vertrauens und des nur Vermutens und Nicht-Wissen-Könnens, wenn es um Strategie geht.
Es gibt ja von Stanford Weltunsicherheitsindex. Kennst du den zufällig?
Ja, ja, ja.
Der sollte angestiegen sein. Ich muss aber gestehen, ich kenne die Berechnungslogik nicht dahinter. Wenn Sie jetzt einfach
daran sieht man auch, dass das, sagen wir mal, ist eben sprachlich, was die
eigentlich das Wort Unsicherheit.
Volatilität. Die gucken, die müssen, ja, geht gar nicht, sie müssen nach hinten gucken und da sehen sie halt, dass irgendwelche Größen, also mehrere dann eben, sozusagen in ihrer Amplitude stärker ausschlagen und ihre Frequenz häufiger ausschlagen. Also das ist Volatilität. Ja. Unsicherheit, ich benutze den Begriff für nicht wissbares Unwissen über die Zukunft. Kann nicht steigen oder fallen, weil du niemand von uns, also ich weiß nicht, ob du die Zukunft kennst. Also
nee, okay, immer noch nicht. Ich versuch's, aber
sagst du spontan. Ich habe noch keinen getroffen, der die Zukunft weiß. Wenn aber Unsicherheit das Nichtwissen über die Zukunft ist und es ohnehin keiner weiß, kann es nicht höher oder niedriger sein. Das ist sozusagen dann ergibt sich rein logisch. Aber unabhängig, ich glaube, es geht darum, dass die Menschen sagen, wir fühlen eine höhere Unsicherheit. Aber das kommt typischerweise, und das misst dieser Index, aus eben den höheren Ausschlägen, frequenteren Ausschlägen, also aus
Volatilität.
Ja. Gestiegene Volatilität führt zu dem höheren, zu dem Gefühl der gestiegenen Unsicherheit.
Wenn wir zu dem Prinzip kommen und besser sehen können, gibt es da Empfehlungen, wie es einem gelingt, unter normalen Unsicherheit bessere Entscheidungen zu treffen, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass jede Managemententscheidung ist immer eine Prognose auf die Zukunft,
ja,
weil die immer unter Unsicherheit getroffen wird.
Absolut. Ja, insofern kann man sozusagen, es ist nicht möglich, dass man sagt, naja, also ich habe die Unsicherheit ausgeschaltet, reduziert oder irgendwas. Das ist Quatsch. Muss man einfach so sagen. Aber man kann natürlich, der erste Schritt ist zunächst einmal zu sagen, hey, ich bin mir bewusst über Unsicherheit. Ja, das klingt auch völlig trivial. Im Grunde alles, was ich mache, ist im Grunde völlig trivial. Aber es ist extrem relevant. Ich denke einfach immer wieder an Situationen, zum Beispiel in Aufsichtsratssitzungen, wenn ich mal eingeladen bin. Und dann wird im Prinzip so getan, als ob es doch sicher wäre. Ist Quatsch. Also das Anerkenntnis der Unsicherheit, das ist schon mal Schritt Nummer eins. Und dann natürlich Schritt Nummer zwei ist die Frage, was ist denn, wenn es nicht so eintritt, wie wir uns das vorgestellt haben, vermutet haben, prognostiziert haben, was ist denn dann? Das heißt also, das ist die Diskussion um Plan B. Also habe ich einen Plan B in der Tasche, wenn es doch anders kommt. Das heißt also, bin ich vorbereitet? Das ist schon mal ein Mindset. Bin ich mental vorbereitet? Und hat diese mentale Vorbereitung irgendetwas dann bewirkt, dass ich mich sozusagen auch auf alternative Handlungen vorbereitet habe. Das heißt also, man kann unterscheiden zwischen, ich gehe ganz proaktiv vor und sage ich, okay, so könnte es und für all das habe ich Antworten. Das ist natürlich eine Ressourcen-, eine Kapazitätsfrage, schwierig auch, aber nicht unmöglich. Oder B, man muss sagen, oder und B, ich entwickle eine Fähigkeit zur reaktiven Flexibilität. Das heißt also, ich kann nicht genau wissen, was kommt, aber ich weiß, wenn es anders kommt, dann habe ich schon mal das Mindset und habe ich auch die Fähigkeiten, eben entsprechend mich anzupassen. Ich glaube, das sind so Dinge, grundlegende Dinge, wie man mit Unsicherheit umgehen kann.
Thomas, findest du es nicht schwierig, eine Balance zu finden zwischen der Konsequenz bei der Entscheidung dran zu bleiben und nicht aufzugeben und Flexibilität, Nein zu sagen, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter? Weil auch die Entscheidung ist unter Unsicherheit. Das heißt, muss ich jetzt weitermachen, mich durchbeißen, was häufig der Fall ist, oder reite ich ein totes Pferd? Wie findet man die Balance, oder hast du eine Heuristik, wie man das abwägen kann?
Naja, schau, ich habe natürlich auch nicht den goldenen Schlüssel, und bei allem, was ich sage, möchte ich auch dazu sagen, ich habe höchsten Respekt und finde es natürlich nicht einfach. Es lässt sich einfach sagen. Also jeder, der
nachhinein
dann zuhört und zuschaut, wird sagen, ja, der hat gut reden. Nein, ich erkenne völlig an, das ist schwierig. Dafür sind es ja Führungskräfte. Das ist ja eine Heraushebung. Dafür sind es auch Eliten im besten positiven Sinne des Wortes. Ich finde es herausfordernd, schwierig und habe deswegen höchsten Respekt. Sonst könnte es ja auch jeder machen. Und insofern, wenn du fragst, hast du jetzt eine, wie finde ich diese Balance? Wichtig ist zu verstehen, das ist so unser ingenieurwissenschaftlich, naturwissenschaftlich geprägtes Denken, können wir das optimieren? Ja, können wir, wo ist jetzt das optimale Commitment Level? Wo ist die optimale Level an Flexibilität? Man muss sagen, es gibt es einfach nicht. Es lässt sich nicht optimieren. Ja, warum nicht? Wie du das so richtig gesagt hast, weil natürlich auch diese Entscheidung, eine Abbruchentscheidung beispielsweise, wenn ich einen Strategiewechsel vornehme, wenn ich das tote Pferd nicht weiter reite, sondern eben auf ein anderes umsattle, auch diese Entscheidung unterliegt der Unsicherheit. Das heißt, ich kann natürlich zu früh im Nachhinein geschaut rausgehen aus einer Sache, sie verlassen, was anderes machen, aber es lässt sich einfach nicht optimieren. Das ist kein ingenieurwissenschaftliches Problem. Das ist interessant, wir haben in der TU München natürlich viele Executive MBA-Studenten, die einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund haben, und die kommen mit dem Mindset, und das ist genau diese Stelle, wo sie sozusagen, wenn es da Klick macht, dann haben sie einen Mehrwert aus einer zusätzlichen Management-Ausbildung, weil sie dann verstehen, das ist hier eine andere Welt. Ja, Unsicherheit unter Unsicherheit kann ich
und Komplexität
nicht optimieren. Und insofern, nein, habe ich nicht. Meine Empfehlung ist aber, mal über eine Kombination nachzudenken. Und zwar aus meiner Sicht geht es nicht um Commitment versus Flexibilität, sondern es geht um Commitment und Flexibilität. Die Flexibilität ist typischerweise etwas Flexibilität in den Mitteln. Das heißt also, ich kann Commitment dadurch leben, dass ich eben nicht strikt hänge an einem Instrument, an einem bestimmten Prozess, beispielsweise einer bestimmten Logistik, sondern dass ich dort die Flexibilität habe, sozusagen austarieren, navigieren kann, um committed zu bleiben. Das heißt nicht, dass es trotzdem natürlich Situationen gibt, wo ich sagen muss, hey, erwarte ich tatsächlich, dass es nochmal besser wird? Und wenn nein, dann muss ich mich radikal zurückziehen.
Was mir persönlich hilft, das sind zwei Aspekte, um diese Balance einzuwerten. Einmal Verständnis von Sunk Cost Fallacy, zu wissen, dass man nicht die getätigten Investitionen vor Augen haben sollte, sondern die zukünftigen Investitionen, die noch bei der Strategieumsetzung anstehen. Zweiter Aspekt, alle Strategieumsetzungen dauern länger als erwartet. Das war jetzt bis jetzt meine Erfahrung in allen Fällen, die ich hatte, auch bei eigenem Unternehmen. Und dritter Punkt, wenn ich eine Entscheidung treffe, aufzugeben, muss ich gleichwertig anspruchsvollere Entscheidungen treffen für etwas anderes, damit ich nicht aus der Position der Schwäche rausgehe, sondern um einfach mir nicht das Leben einfacher zu machen, sondern zu sagen, dafür dann gehe ich einen weiteren steinigen Weg auf eine andere, in einem anderen Feld,
ja. Ja, aber bei all dem, was du sagst, ich sage, also kann das unterschreiben, hast du natürlich, wenn du jetzt dir selbst zuhörst, hast du natürlich immer die Abwägung drin, die ja dann irgendwann gleichwertig. Also was ist jetzt genau gleichwertig vor dem Hintergrund von
der Ressourcenanspruchnahme?
Ja, von Unsicherheit. Du hast also immer sozusagen auch eine Referenz drin, die in diesen Rekurs hineinführt, an dem du an einen Punkt kommst, wo du es einfach nicht, ich würde sagen, beweisen, deduktiv ableiten kannst, sondern wo es letztendlich eine Entscheidung ist, die ein Restelement von ja Bangen, Hoffen, Vermuten drin hat. Und das werden wir einfach nicht auflösen können.
Ja, und das Interessante ist, es sind sehr, sehr viele Parallelen zwischen der Geschäftswelt und auch persönliche Lebensentwicklung.
Ja, wieso sollte es anders sein? Unternehmenstätigkeit ist nichts anderes als Leben. Das, was wir da haben, haben wir, also jeder wird persönlich sagen, ja genau, so ist es. Nimm einfach das Thema Partnerwahl. Was ist die Scheidungsrate in der Dachregion?
50. Also 40, 50.
Jedenfalls, also irgendwie, ja, hoch. Kommt natürlich darauf an, was jemand als hoch sozusagen ansieht. Aber wenn man sagen kann, die haben ja alle sich mal sozusagen bis das der Tod uns scheidet zusammengetan. Und wenn es dann bei 50% liegt, also haben wir ja, sagen wir mal, oder über, haben wir ja, sind ja mehr sozusagen gescheitert als nicht oder noch nicht, die es vielleicht auch nicht zugegeben haben, ja. Aber das haben wir doch da ganz, ganz genauso. Wir wissen einfach die Zukunft nicht.
Und das ist krass. Ich nehme auch dieses Beispiel sehr, sehr gerne, weil hier geht es nur um zwei Personen. Und in eine komplexere Angelegenheit kommt noch Marktumfeld, Wettbewerber, Marktteilnehmer, wobei das bei einer Ehe so ähnlich auch passieren kann. Wettbewerber und Marktteilnehmer können auch kommen.
Alles hier, glaube ich.
Okay, dann kommen wir zu dem passenden dritten Prinzip, Veränderung. Stillstand ist keine Strategie. Wenn nicht verändert, wird verändert.
Ja, das ist natürlich ist völlig richtig, weil, also auch wenn es auch wieder trivial ist, aber es heißt ja nicht, dass es nicht relevant ist. Die Welt dreht sich einfach immer weiter. Das heißt also, die Welt bleibt ja nicht, wie sie ist. Das Morgen sieht anders aus als das Heute und als das Gestern. Insofern ist immer die Frage, wobei da mein Startpunkt ist, was will ich? Das ist immer mein Startpunkt. Es ist immer die Frage, will ich für die Zukunft, dass da etwas anders ist? Also will ich es schon, dass etwas anders ist als heute oder gestern? Und gleichzeitig haben ja das andere Akteure für sich auch, weswegen sich die Welt immer weiter dreht. Und insofern ist es auch eine theoretische Möglichkeit, dass man nichts ändern muss. Aber es ist eben wahrscheinlich eine theoretische Möglichkeit, sondern Man muss fortlaufend zumindest offen sein, darüber nachdenken und dann eben entsprechende Schritte einleiten, dass man sich auch verändert, um eben nicht zurückzufallen. Völlig richtig.
Wir sagen von unserer Seite, weder Nostalgie noch Hoffnung sind eine gute Strategie. Ja,
ja, ich mag dieses Hoffnung ist keine Strategie. Das ist auch so sehr in Mode gekommen. Ganz ehrlich, das übersieht natürlich völlig, dass jede Strategie mit Hoffnung verbunden ist. Vielleicht muss man ja sagen, Hoffnung kommt aus Strategie. Also wenn ich einen Plan habe, wenn ich weiß, was sozusagen ich will, wohin ich will, habe die entsprechenden Maßnahmen und so weiter, dann prägt sich eine Hoffnung aus. Aber dieses disjunkte Strategie und Hoffnung, ich glaube, das geht am Problem vorbei. Das hat wieder mehr was mit der Unsicherheit zu tun. Aber wenn ich nur hoffe und mache nichts, dann ist schlecht. Ja.
Und das ist genau der Punkt, wo ich dann aufgreifen kann, damit ich etwas auch dazu sage, zu meiner Verteidigung.
Ja, ja.
Wir unterscheiden zwischen Hoffnung und Zuversicht.
Ah, okay.
Und wir sagen, Zuversicht
ja.
resultiert aus der Handlung.
Ja.
Hoffnung resultiert aus der passiven Erwartung, dass es gut wird.
Und, okay, also dann schiebst du den schwarzen Peter, passiv war ja das Wort, dann schiebst du den
absolut.
Peter dann auch. Ja, das wäre nicht mein Sprachgebrauch, dann haben wir das aufgelöst.
Ja, ich weiß. Aber ich wollte auch nur klar unterstreichen, aber wenn du zwischen Hoffnung und Zuversicht unterscheidest, auch wenn das jetzt eine höchstwahrscheinlich künstliche
ja.
Unterscheidung ist,
ja.
Verdeutlicht das besser, dass Hoffen ist doch eher abwartende Haltung auf eine bessere Zukunft. Suggeriert und Zuversicht etwas mit
ja.
Aktionsverbundene Botschaft.
Aber Georgi, schau, das ist also völlig richtig. Also und Passivität ist natürlich auch nicht positiv konnotiert, sondern hat er eher so sozusagen. Aber man muss natürlich auch eins anerkennen: Wir haben natürlich den Einfluss der anderen Akteure. Und das heißt, ich kann natürlich auch, da ist auch ein Element, dass ich eine gewisse Hoffnung habe über zukünftige Handlungen anderer Akteure. Also nehmen wir beispielsweise mal einfach Branchen, die sich durch ein hohes Maß an Komplementarität kennzeichnen lassen. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen Chipindustrie und KI. Das heißt, du kannst ja irgendwelche KI, du brauchst ja entsprechende Hardware dazu, deswegen Chipindustrie. Das heißt also, es ist natürlich schon auch Hoffnung angebracht, wenn ich einfach auch abhängig, zum Teil abhängig bin von komplementären Entwicklungen. Also das unterminiert überhaupt gar nicht, dass ich aktiv sein soll, aber es relativiert ein Stück weit, dass es alles nur von mir abhängig ist. Das ist nicht der Fall. Dann wäre es nämlich wiederum in sozusagen völlig in meinem Willen ein deterministisches Problem. Das ist gerade nicht. Ja.
Es gibt ja nicht mal Klarheit, sind unsere Entscheidungen prädeterminiert oder haben wir einen freien Willen, Thomas? Da können wir da tiefer eintauchen, aber ja, da bin ich absolut...
Ich hätte eine Antwort dafür, aber die muss man natürlich viel tiefer, kann man nicht so... Aber das ist die Frage, auf die man letztendlich auch in der Selbstreflexion kommt, ja.
Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo man ankommen sollte, das ist Reichweite. Fokus entsteht nicht nur durch Ja, sondern durch das mutige Nein. Ich kann dir eins sagen, wir machen ja sehr, sehr viel Transformation, Turnaround, Projekte. Unsere Botschaft ist, ein Erfolg der Transformation beginnt häufig mit einem Nein, nicht mit einem Ja.
Ja, ja, das finde ich total klasse, kann ich nur unterstreichen. Ich würde noch mal einen Satz sagen, ehe wir da sozusagen dann weitergehen mit der Reichweite, weil die ersten drei, die wir gesprochen haben, Erfolg, Unsicherheit, Veränderung, die hängen miteinander zusammen. Das ist für mich die intentionale Ebene von Strategie. Mhm. Das heißt also, Erfolg anstreben, erzielen durch Veränderung unserer Unsicherheit. Das ist mein Dreischritt. Ich muss also wissen, wo ich hin will. Ich muss wissen, was ich ändern sollte. Und ich muss mir darüber bewusst sein, dass all das, dass der Zusammenhang zwischen Veränderung und Erfolg, dass das eben unter dem Kontext der Unsicherheit besteht. Und jetzt kannst du eine Ebene, du könntest sagen, tiefer gehen, gehst du in die instrumentelle Ebene rein. Und da ist Reichweite mal das erste Prinzip dieser instrumentellen Ebene. Das heißt also, Strategie beginnt nicht sozusagen mit, wie ich kämpfe, sondern wo ich kämpfe. Es ist genau dieses
Spielfeld. Nein.
Also welche Spielfeld, richtig, sozusagen Blickfeld, habe ich das jetzt mal metaphorisiert in dem Buch. Aber wo will ich überhaupt aktiv sein? Ja. Und wenn ich natürlich schon aktiv bin, ist es immer auch die Frage, macht das weiterhin Sinn oder muss ich mich vielleicht auch mal aus einem Bereich zurückziehen?
Aber das ist ja auch in gewisser Art und Weise eine Frage der Philosophie. Ich persönlich bin ja eher ein Freund der engpasskonzentrierten Strategie und somit eine relativ fokussierte Perspektive aufs Leben, weil nur wenn ich meine Ressourcen bündele, kann ich eine extraordinäre Performance erreichen. Es gibt ja auf der anderen Seite natürlich Vorteile einer Diversifikation, wo du eine niedrigere Abhängigkeit von einem Feld hast. Wie bewertest du diese Balance?
Naja, ich bin jetzt ein bisschen gebiased dadurch, dass ich 30 Jahre sozusagen Reichweitenforschung, könntest du sagen, auch empirisch betrieben habe. Und es gibt ja auch ganz viele Publikationen aus unserem Haus. Wir haben jetzt im Laufe der Jahre den größten proprietären Datensatz zu Unternehmenstätigkeit großer deutscher börsennotierter Unternehmen sozusagen geschaffen und schöpfen daraus. Wir haben also in dem Datensatz mehr als 70.000 Einzelinvestitionen über die Zeit auch getrackt.
Was ist eine Investition?
Eine Investition ist etwas, wenn du Eigenkapital in ein Geschäftsfeld gibst. Das heißt also, wenn du sagst, ich sozusagen baue eine Tochtergesellschaft auf und dann
oder kaufe etwas,
dann also muss irgendwie mit Eigenkapital sein. Sozusagen muss es mit Eigentümerschaft muss es zusammenhängen. Wenn du eine Maschine kaufst, ne, erwirbst du Eigentum an dieser Maschine. Das ist eine Investition in der Definition dieser Forschung. Und wenn du von der Forschung kommst, wenn du das kombinierst, ich habe ja sozusagen immer auch schon Kapitalmarkt und finanzorientiert gearbeitet. Also wenn du diese Dinge kombinierst, wo ist jemand über die Zeit aktiv? Geht er rein, geht er raus? Und mit welchem Erfolg ist das Unternehmen über die Zeit verbunden? Dann stellst du einfach fest, dass es sich empirisch kein Zusammenhang zeigen lässt zwischen Diversifikationsgrad auf der einen Seite und Performance auf der anderen Seite. Das heißt also aus meiner Sicht, dass einer der größten Mythen, dass Fokus besser ist. Das heißt nicht, dass Fokus besser sein kann unter spezifischen Kontextbedingungen, müssten wir einsteigen, aber es ist sozusagen dieses per se, dieses Generalisierte, das gibt es empirisch, großteilig mit dem größten Daten, den man da an den Start bringen kann, gibt es das nicht. Insofern ist meine Antwort, die Welt ist bunt. Das kann das eine der richtige Weg sein für einen bestimmten Akteur, für ein bestimmtes Unternehmen. Und das kann das andere der richtige Weg sein. Also dieses Fokussierte kann richtig sein, das Breite kann richtig sein. Und das kann sich für den gleichen Akteur über die Zeit auch ändern. Das heißt also, ich muss viel schärfer, viel tiefer hinsehen. Nimm einfach mal die neuen Konglomerate, Google, Amazon, Meta, dann siehst du einfach, die ziehen ja gerade auch Vorteile aus einer breiten Diversifikation. Und gleichzeitig kann es völlig richtig sein, wenn es in Unternehmen, nehmen wir beispielsweise ThyssenKrupp gegenwärtig, wenn es da einfach unabdingbar ist, weil sie die Komplexität eben ihres Geschäftsportfolios nicht mehr beherrschen, weil sie nicht mehr spitze sind in all diesen Bereichen, wenn sie hier reduzieren müssen, wenn sie fokussieren müssen. Also für mich ist es eben keine sozusagen per se Frage, sondern eine Frage, wo man sehr genau hinschauen muss. Und empirisch gesehen gibt es die ganze Bandbreite.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich glaube, was dabei wichtig wäre, dass es institutionelle Rahmen, wie diversifizierte Mischkonzerne aufgestellt sind, damit sie erfolgreich bleiben, dass sie in den jeweiligen Bereichen sich sehr klar fokussieren können. Wir kommen damit zu deinem nächsten Prinzip, nämlich zum Vorteil. Ja? Und Strategie lebt vom Unterschied, ohne Vorteil nur Gleichheit. Und das ist die Kunst und das ist für mich persönlich auch in unserem Strategieverständnis, in unserem Geschäftsmodellverständnis, wir sprechen vom differenzierenden Mehrwert. Nur wenn du dich differenzierst und das möglichst nicht über Preis, kannst du überdurchschnittliche Margen erreichen. Und wenn du jetzt fokussiert bist, das ist wie im Sport, ein Zehnkämpfer hat quasi in jeder Disziplin einen Nachteil gegenüber einem Profi-Sprinter, sagen wir so. Und da ist die Frage, wie findet man einen Vorteil? Ich spreche nicht mal von Alleinstellung, sondern von einem echten Vorteil.
Aber der Zehnkämpfer hat den Vorteil gegenüber den anderen Zehnkämpfer. Ja, also
das ist klar.
Der Vergleich, das muss auch sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man natürlich schauen muss, also wenn man von dieser Reichweitenfrage, von dieser Diversifikation versus Fokusfrage kommt, dann ist es völlig klar, dass es darum gehen muss, dahin zu wachsen. Und das steht ja ganz explizit sozusagen in einer der Maxime, dahin zu wachsen, wo ich Vorteile erzielen kann, dort zu bleiben nur, wo ich die Vorteile verteidigen kann, mich daraus zurückzuziehen, wo ich eben keine Vorteile mehr zurückgewinnen kann oder halten kann. Insofern sind diese zwei Fragen auf dieser Instrumentenebene, wo gehe ich rein, ganz eng miteinander verbunden. Das ist sozusagen ein Herzstück von Strategie, dieses Thema Vorteil. Das liegt ja vor allem daran, dass wir sagen, Strategie, das ist etwas, was stattfindet, wenn es eine Konkurrenz gibt. Das heißt also, ich habe einen Opponenten und den treffe ich ja nicht sozusagen auf Ebene aller Geschäftsfelder, sondern den treffe ich in einer ganz bestimmten Industrie, gegenüber einem ganz bestimmten Kunden. Und da kommt es drauf an, bin ich im Vorteil oder bin ich im Nachteil. Insofern ist das extrem, die Überleitung, dieser Gedanke, den du hier reinbringst, der ist extrem wichtig. So. Und natürlich ist jetzt die Frage, ja, wie finde ich jetzt den Vorteil? Und wenn wir jetzt sagen, na, das kann ich für verschiedene Konkurrenz, kann ich das diskutieren. Aber wenn wir im Bereich der Unternehmen bleiben, dann ist es auch im Prinzip eine völlig triviale Erkenntnis, aber aus meiner Erfahrung, eben der frequenteste, der häufigste Fehler im Bereich der Wettbewerbsstrategie, da wo es um die Wettbewerbsvorteile geht. Und das ist, dass ich sozusagen versuche zu definieren, wo ich die Vorteile aus mir selbst, wir nennen das Inside-Out-Orientierung. Was es aber simpel braucht, ist, das entscheidet nicht ich, das entscheidet der Kunde. Ich brauche die Outside-In-Orientierung. Deswegen ist es, ja, ich mag sagen, es ist trivial, aber es ist eben scheinbar doch nicht so einfach. Es gilt immer wieder darauf hinzuweisen, gerade wenn man in Strategiediskussionen sitzt und dann sagen wir sind da gut, wir sind da gut. Es geht immer wieder darauf hinzuweisen, ja, wird denn das gewertschätzt? Du hast den Begriff des Wertes hier schon eingebracht. Also hat jemand eine Wertschätzung dafür und nicht nur das, hat er eine Zahlungsbereitschaft. Ja, also der Wert muss mir dann auch entlohnt werden, sonst nützt es nichts. Das heißt, also, das ist ganz wichtig. Man muss also schauen, was ist der Faktor, der in der Konkurrenz entscheidet. Bei einem 100-Meter-Sprint ist es simpel die Zeit. Ja? Sozusagen geringste Zeit macht den Trick. Im Unternehmensbereich ist es ja auch trivial simpel, ist es die Kundenperspektive. Also der Fisch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, könnte man in Volksmund sagen. Das trifft einfach hier auch zu.
Absolut. Hast du das Gefühl, dass es aktuell schwieriger ist, einen tatsächlichen Vorteil zu erzeugen oder eher zu behalten? Weil viele unterschätzen, dass wenn ein Unternehmen 200 Millionen Euro Umsatz ausmacht, dass sie in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht hat, weil das ist eine enorme Größe, wo ein sowohl wahrgenommen wie ein tatsächlicher Vorteil da war, auch wenn die Strategie vielleicht nicht sehr, sehr gut verankert wurde, aber man hatte etwas, was für den Kunden einen differenzierenden Mehrwert dargestellt hat. Und dann verliert man diesen irgendwann, weil man beliebig wird oder die Konkurrenz, wie du gesagt hast, einfach aufholt und überholt.
Ja, also ist es so, wenn du fragst, ist das hier, jetzt habe ich den Eindruck, ist es jetzt schwierig? Ich glaube, das war schon immer gleich schwierig. Und höchster Respekt vor der Leistung, also zunächst einmal einen solchen Wettbewerbsvorteil aufgebaut zu haben. Aber gleichzeitig ist es so, es ist eine Daueraufgabe. Es ist eben immer wieder die Aufgabe, einen solchen erlangten Vorteil, du hast gesagt, keine Nostalgie, der Vorteil, das ist gestern gewesen. Und die Frage ist, natürlich gibt es gewisse Spillover-Effekte über die Zeit, die schützen mich eine Zeit lang, aber es ist trotzdem immer wieder die Frage, kann ich morgen diesen Vorteil auch wieder für mich verbuchen? Und gerade wenn Unternehmen Vorteile sich erarbeitet haben, dann gibt es doch ganz viele draußen, die wollen das auch. Die greifen mich also an, die attackieren mich. Welche Antworten habe ich dafür, diesen Attacken standzuhalten, also mich erfolgreich zur Wehr zu setzen? Und ich glaube, in der heutigen Zeit kommt ein Faktor dazu, der macht es tatsächlich zum einen schwieriger, zum anderen könnte man auch sagen, eröffnet er ganz neue Chancen. Das ist die Rolle der Technologie, zum Beispiel eben der künstlichen Intelligenz. Es werden sich nahezu alle Geschäfte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern. Das heißt ja nichts anderes als, dass welche Vorteile erzielt werden, das wird sich verändern. Und jetzt kommt es darauf an, bin ich derjenige, der sozusagen diesen Schritt geht, oder sind es andere? Bin ich also Treiber oder Getriebener? Ja, man könnte auch sagen, bin ich Hammer oder bin ich Amboss? Und insofern ist es zum einen eben eine Zeit schwieriger, weil es natürlich die Möglichkeiten gibt, dass andere mich auskonkurrieren, aber gleichzeitig auch für mich gibt es Chancen, dass ich selbst derjenige bin, der hier in den Vorteil kommt oder seinen eigenen Vorteil noch ausbaut.
Thomas, du hast ja die größte Datenbank, worauf ihr zugreift, erwähnt bei diesen Investitionsentscheidungen. Und du hast gesagt, dass Diversifikation oder Fokus gar nicht so signifikant ist.
Ich kann nicht das eine oder das andere, das kann ich doch nicht finden, ja.
Genau. Was sind die Top-Faktoren, die tatsächlich einen Unterschied ausmachen, wenn man da drauf zurückgreift?
Naja, du hast einen Faktor schon genannt, aber ich füge den zweiten dazu und das Verhältnis zwischen den beiden. Es geht um Wert-Preis-Verhältnis. Es geht natürlich um Wert, aber es geht auch um Preis. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Zusammenspiel. Und eins darf man überhaupt bei dieser Diskussion nicht vergessen. Es geht um, und das ist auch wichtig für Strategie zu verstehen, es geht immer um relativ. Das heißt also, es geht letztendlich darum, welches Wert-Preis-Verhältnis biete ich meinem Kunden nicht an sich, sondern relativ zu den Optionen, die er hat. Und wenn es einfach so ist, nimm einfach, also ich bin jetzt ja immer mit einer Reihe von Unternehmen sozusagen in Kooperation und werde auch gefragt. Ich denke jetzt beispielsweise bei dieser Fragestellung an einen sozusagen Maschinenhersteller, Schwäbische Alb. Die sind in unterschiedlichen Segmenten aktiv und die sagen, wir bekommen einfach eine immer stärkere Konkurrenz aus Asien, namentlich aus China. Und die bieten einen solchen Preisvorteil, dass unser Wertvorteil einfach aufgefressen wird. Und es ist eine ganz schwierige Situation zu sagen, wie gehen wir jetzt sozusagen auch nach Asien, eben mit, man muss sagen, weiteren Teilen der Produktion, um die Kosten zu senken, um eben diese Preis Punkte auch zu finden. Was geben wir langfristig dabei an Know-how raus? Bekommen wir dann eine Beschädigung unserer Marke, weil wir ja gegebenenfalls Qualitätseinbußen haben, was natürlich für uns als Premium-Anbieter höchst fraglich ist. Also das sind schwierige Fragen, aber daran zeigt sich eben relativ zu. Compare to what? Sage ich sehr häufig im Hörsaal, das sprechen die Studierenden dann schon manchmal mit, aber das ist wirklich, es ist immer wieder der Punkt. Woran vergleichst du das? Das musst du mitdenken.
Und mitdenken mündet, glaube ich, im nächsten Prinzip Prozess. Ohne Prozess bleibt Strategie ein Wunschzettel. Da hätte ich zwei Fragen. Ja, die erste Frage, ist Strategie ein permanenter Prozess oder ein Prozess, den man projektartig aufsetzt auf eine Seite? Und auf der anderen Seite, du kennst ja bestimmt das Prinzip von Open Strategy.
Ja.
Wie offen oder wie bottom-up versus top-down ist so ein Prozess?
Also
zu gestalten.
Ich denke, es ist in der Unterscheidung permanent Projekt, das ist natürlich beides. Strategie ist eine permanente Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass du permanent eine Strategie verändern solltest. Das funktioniert schon gar nicht. Teil von Strategie im Unternehmenskontext sind Investitionen, die beinhalten einen Grad von Irreversibilität, die kannst du gar nicht permanent sozusagen in Frage stellen und ändern. Und gleichzeitig gibt es Phasen im Unternehmen, da ist sozusagen Strategie besonders gefordert. Und da kommen die projektartigen Umgänge, also die Strategieinitiativen, die Strategieprojekte kommen dort ins Spiel. Also das ist also aus meiner Sicht auch kein Entweder-Oder, sondern ein gekonntes Zusammenspiel. Open Strategy, ich sag mal so, wenn es den Aspekt anbetrifft, dass man Wissen im Unternehmen, Kompetenzen im Unternehmen nutzt für das Schaffen, das Weiterentwickeln einer Strategie, ja. Wenn das Konzept damit gemeint ist, wir posaunen unsere Strategie nach außen, dann ist es natürlich im diametralen Widerspruch zum Kern von Strategie. Wir haben eben ja gesprochen über Wettbewerbsvorteile. Wettbewerbsvorteile resultieren vor allem auch daraus, dass die anderen noch nicht wissen, eben weil es in der Privatheit von Informationen ist, dass die anderen eben noch nicht wissen, was ich denn nun als nächstes tue. Das heißt also, wenn man sich das Konzept des Wettbewerbsvorteils anschaut, viele reden da romantisch vom nachhaltigen, sustainable, competitive advantage, nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Empirisch muss man sagen, das gibt's nicht. Sondern Wettbewerbsvorteile sind temporär in ihrer Natur, weil sie gehen hervor aus eben dem Zusammenspiel von Attack and Defense, und das ist ein sehr, sehr dynamisches. Aber wenn man sich das anschaut, worauf temporäre Wettbewerbsvorteile basieren, dann ist es vor allem, dass ich eben einen Überraschungseffekt auch kreieren kann, und das ist nun genau das Gegenteil von Open. Insofern Open Strategy, wenn das sozusagen mal ein internes Führungsinstrument ist, ja. Wenn es sozusagen nach außen gerichtet ist, mache ich da ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen.
In dem Kontext von Open Strategy geht es vor allem darum, dass man die partizipative Strategieentwicklung vornimmt, weil die Fachkompetenz uns häufig nicht immer im Top-Management sitzt, sondern, was du gesagt hast, outside.
Ja. Ja, man muss nur eins sagen, also ist ja auch überhaupt gar kein neues Thema, also nee. Top-down, bottom-up, Integration, also rollierend, fließend und so weiter. Also ich kenne es seit 35 Jahren. Man muss natürlich eins sagen, Partizipation, alles super, aber man muss auch sagen, viele Köche können auch den Brei verderben. Das heißt also, die große Frage ist doch, wie viel setze ich denn tatsächlich in einen Raum, um Strategie zu machen? Also es geht hier doch eher, ich sehe es gar nicht als Strategiekonzept, sondern es ist eine Organisationsfrage. Also wann beziehe ich wen in eine Vorbereitung einer Entscheidung ein? Aber was ich erlebe, ist Folgendes. Wenn du Strategie-Meetings hast mit vielen Personen, das ist ein typischer Effekt, was Zeitgeistiges hat. Heute fällt es vielen schwer zu sagen, okay, wir lehnen auch mal eine Idee ab. Sondern da werden Listen von Ideen kreiert. Das führt genau zur Unfokussiertheit, wenn dann keiner sagt so. Und jeder fragt ja auch nach, naja, was ist jetzt aus meiner Idee? Ja, das machen wir alles weiter. Also es wird sich ja gescheut davor zu sagen, nein. Und das ist aus meiner Sicht das ist, was etwas sehr Zeitgeistiges, da wird sozusagen der richtige Gedanke von Inklusion verwechselt mit Beliebigkeit. Und wenn das Ergebnis von Open, ja, von sozusagen also partizipativ alle mit am Tisch ist, dann haben wir natürlich eher ein Problem in der Strategie, als dass wir eine Lösung haben. Also da geht es auch wieder ums richtige Augenmaß.
Sehr gut, danke. Dann kommen wir zum letzten, siebten Prinzip. Fit, die wahre Stärke einer Strategie liegt in der Konsistenz ihrer Teile. Jetzt ist nur die Frage, wie überprüfe ich die Konsistenz?
Naja, du hast verschiedene Ebenen von Konsistenz. Ich unterscheide hier äußere Konsistenz, Widerspruchsfreiheit, also externen Fit und auf der anderen Seite dann auch internen Fit. Also was ich natürlich tun muss, ist zu fragen, und das ist ja ein iterativer Prozess. Also du hast ja vorhin ganz am Anfang das gesagt von guten und schlechten Zielen. Man könnte jetzt ja auch sagen, naja, adressieren denn das, was ich vorhabe zu tun, adressiert denn tatsächlich das die Ziele? Oder gibt es da sozusagen gar keine Konsistenz, keine Widerspruchsfreiheit? Ist es denn das, was ich tue, adressiert es denn den Wert meiner Kunden? Das heißt also überall, wo ich irgendetwas mit etwas zusammenhängt, eine Strategie hängt ganz viel miteinander zusammen, muss ich immer diesen Check machen, hey, sozusagen, wenn ich das jetzt tue, wie ist dieser andere Faktor davon betroffen? Nach außen, hin zu meinen Stakeholdern, Kunden, Investoren, aber natürlich auch innerhalb, gerade bei Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern, bei Unternehmen, die in unterschiedlichen Geografien sind, passt sozusagen das zusammen. Man könnte sagen, im Volksmund weiß die rechte Hand, was die linke Hand tut. Also da kann ich schon überall nachfragen, inwiefern ist das miteinander integriert oder steht es im Widerspruch zueinander. Ich gebe mal ein Beispiel. Es ist ein Anbieter von Sportutensilien, Sportsgear im Hochpreissegment. Ja, das ist ein Anbieter, der rüstet also Top-Athleten beispielsweise aus. Da kommt es auf Qualität an, da kommt es aber auch auf Servicegeschwindigkeit an. Also wenn da was kaputt geht, wird es wieder gebraucht und zwar sehr schnell. So, wenn dieser Anbieter jetzt sozusagen an Inquiry kriegt, also da wird was eingesendet, was einfach sozusagen kaputt gegangen ist, innerhalb der Garantie hätte nicht sein sollen, ja, auch in einer schwierigen Situation, also da in der Anwendung hätte alles nicht sein sollen, was würdest du dann erwarten? Du würdest doch erwarten, dass du eine Rückmeldung sofort und so weiter. Ja, was machen die? Die schicken sozusagen erstmal den Feedback-Fragebogen raus an den Kunden, der jetzt auf die Lösung wartet, wie er denn zufrieden war mit dem Service und vom eigentlichen, von der Lösung des Problems ist nichts zu spüren. Das ist ein ganz klarer Misfit zwischen den Prozesselementen dieses Anbieters. Da sagt doch jeder, was ist hier bei euch los? Habt ihr den richtigen Fokus? Seid ihr miteinander abgestimmt? Die Antwort ist nein, ist nicht der Fall. Das meine ich dann auch mit internem Feld. Also passen die Dinge zusammen.
Wir haben jetzt sieben Prinzipien besprochen. Wenn du jetzt eine Gewichtung vornehmen würdest, wo würdest du jetzt die größten Missstände im deutschen Mittelstand feststellen bei der Verletzung eines dieser Prinzipien?
Gibt es nicht, weil das ist sozusagen, das wäre aus meiner Sicht zu holzschnittartig. Ich glaube, Also es gibt keine Priorisierung unter den sieben. Ich muss sie alle sieben muss ich an den Start bringen. Es gibt Beziehungen zwischen ihnen. Es sind auch nur sieben, kann man sagen. Ich glaube, es ist so, natürlich gibt es Missstände bei manchen und bei anderen nicht, aber das ist aus meiner Erfahrung ist doch sehr kontextspezifisch. Das heißt, da liegt der Hase im Pfeffer bei dem einen, beispielsweise an der mangelnden Zieldefinition, bei dem anderen in dem Thema, was wir gerade besprochen haben, fit, bei dem dritten im Fokus, in einem ganz anderen Fall glauben die Welt ist sicher, also und so weiter. Ich würde da ungern eine Gewichtung sozusagen vornehmen. Ich glaube, es geht wirklich um die Kontextspezifität von Strategie und das genaue Hinsehen, was wird in diesem Fall gebraucht, woran, was ist der Engpass? Also vor einem Engpass, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, wo liegt gerade der Engpass für unsere weitere Entwicklung? Das kann in allen sieben Bereichen sein.
Okay, also ich komme jetzt aus einer ganz anderen Perspektive, weil wir ja vielleicht am Gegenteil von Survival Bias leiden, weil wir sind meistens bei Unternehmen tätig, die in eine sehr, sehr starke Transformation durchschreiten oder in einem Turnaround stecken. Und das, was ich persönlich feststelle, ist, dass häufig fehlende, differenzierende Mehrwert oder Vorteil. Weil wenn du einen sehr starken Vorteil hast, kannst du viele Missstände überdecken, weil der Kunde einfach wenig Alternativen hat. Aber wenn das weg ist, verliert man massiv. Und dann ist es wichtig, dass du bei den anderen Themen wirklich performst. Und ich hatte diesen Begriff sehr gemocht, Isomorphismus, die Tendenz zur Mitte, wo alle plötzlich beginnen, einander zu imitieren und irgendwann gibt es keinen echten Vorteil. Und
ja, also der Befund ist richtig. Ich würde jetzt sagen, wo fängt das aber an?
Was der Auslöser war. Ja, ja, absolut, absolut. Das ist nur ein
Symptom. Fängt es nicht beim Prinzip 1 Erfolg an? Fängt es nicht an bei der Frage der Selbstidentität? Wer bin ich? Wo will ich hin? Bin ich noch hungrig genug, um morgen wieder spitze zu sein? Also das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Symptomatik, die du beschreibst, das ist definitiv in vielen Fällen ein Punkt. Aber jetzt, das ist vielleicht auch ein bisschen Anliegen dieser sieben Prinzipien, ist zu schauen, wo liegen jetzt auch wiederum die Ursachen vielleicht für diesen Fehler auf instrumenteller Ebene. Vorteile hatten wir ja dort in der intentionalen Ebene. Ja, klingt vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, ist gar nicht so. Aber da werbe ich dafür, schaut da genau hin, hinterfragt. Genau.
Das Thema künstliche Intelligenz und Strategieentwicklung, ja, wie das die Welt auf den Kopf stellen?
Tut es jetzt schon. Ich glaube, wir sind da ganz am Anfang. Also seit wann haben wir denn ChatGPT? Ich würde sagen November 2020. Sowas, ne? Also das sind ja ganz kurze Zeiträume, die wir dort bislang überblicken. Ich glaube, auch die künstliche Intelligenz bleibt nicht so, wie sie ist. Vielleicht auch noch nicht mal, wie sie in ihrer Grundanlage ist. Das heißt also, wir haben, ne, das, was wir heute schon sehen, das wird immer besser. Und dann sehen wir vielleicht noch mal ganz andere neue Ansätze. Insofern denke ich, ja, das wird die Welt, das wird Gesellschaften, die Unternehmenswelt wird es definitiv verändern. Je früher man sich damit beschäftigt, umso besser ist das. Also dem sollte sich keiner entziehen. Ja.
Ich meinte jetzt aus der Perspektive der Strategieentwicklung, weil was wir jetzt feststellen, das, was wir früher in ein paar Wochen fertiggestellt haben, können wir mit Deep Search und Deep Research innerhalb von wenigen Tagen, manchmal Stunden auf die Beine stellen.
Ja.
Das ist ja schon ein krasser Unterschied bei der Geschwindigkeit der Wissens zur Verfügungstellung, ja, oder Informations zur Verfügungstellung, besser gesagt.
Ja, ja, absolut. Also es ist wirklich vielschichtig. Also wir können jetzt nur so ein paar Schlaglichter vielleicht sozusagen setzen. Aber wenn du schaust auf die Strategieberatung, dann ist ja genau die Frage, wenn ihr das jetzt in kurzer Zeit machen könnt, ja, was ihr vorher in Wochen gemacht habt, wo liegt eigentlich eure Differenzierung in diesem Thema? Hat eine Auswirkung darauf, inwiefern ist euer Kunde bereit, für diese Wertschöpfung, ja, da sind ja viele Datensätze verkauft worden früher, bereit für diese Wertschöpfung zu zahlen. Wenn er dafür nicht bereit ist, rekrutiert ihr solche Ressourcen nicht. Wie soll einer, der überhaupt gar nicht das Handwerk, ich sag mal, der Unternehmensberatung von klein auf gelernt hat, wie soll der zum Senior-Berater werden? Also ich glaube, das gibt eine Disruption definitiv in diesem ganzen Bereich, natürlich auch Consulting, Strategie, Unternehmensberatung und natürlich auch in den Unternehmen. Aber aus meiner Sicht für das Ergebnis von Strategie ist Folgendes wichtig. Letztendlich wird es auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz um die Frage gehen, Vorteile zu erzielen. Das heißt also, wir haben nur andere Waffensysteme sozusagen am Start.
Aber das gleiche Prinzip.
In diesem Prozess. Aber am Ende muss ich doch wieder versuchen, besser zu sein als der andere. Das heißt also, das Spiel an sich hat sich gar nicht verändert. Aber was ich verändert habe, ist sozusagen, welche Möglichkeiten habe ich, das Spiel zu spielen. Das ist wichtig, weil es gibt ja auch viele, es gibt ja immer sozusagen gleich die Propheten, die sagen, jetzt ändert sich alles. Nee, es ändert sich nicht alles, hat eine Auswirkung auf alles, aber es ändert sich nicht alles. Manche Dinge bleiben gleich und ich glaube, die Prinzipien, die bleiben gleich.
Was wir auch beobachten, ich weiß nicht, ob du das mitbestätigen kannst, dass wir häufig Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge sind. Ja.
Naja gut, die Gruppe, die ist meistens sehr, sehr groß und die Gruppe, wir machen einfach, die ist relativ klein. Insofern, da ist schon was dran. Man muss auch wieder aufpassen, das wird natürlich missbraucht, zu sagen, naja, brauchen wir denn überhaupt diese ganzen Überlegungen? Ich kann nur sagen, macht einfach ohne nachzudenken und dann schauen wir mal. Das funktioniert ja natürlich auch nicht. Also das Denken muss schon auch vor dem Handeln kommen. Aber die vielleicht brauchen wir nicht so viel Selbstdarstellung und sagen wir viel Blabla. Also Aufbauschendes, ne, wo nicht viel Inhalt ist, sozusagen ein großes Bild. Vielleicht brauchen wir das weniger, also brauchen wir weniger PowerPoint und mehr Bierdeckel. Das kann ich mir schon vorstellen.
Sehr schön. Vielleicht die letzte Frage fachliche Natur. Es gab ja mehrere Versuche für Deutschland eine Strategie zu entwickeln. Ja, was würdest du empfehlen, Thomas? Was soll in Deutschland anders gemacht werden, damit wir auch in der Zukunft wohlstandserzeugend bleiben?
Ja, aus meiner Sicht, das ist eine Frage, die berührt uns ja sozusagen alle irgendwo, weil es natürlich auch um unsere eigene Zukunft ein Stück weit dabei geht, Zukunft unserer Kinder. Ich glaube, das allererste, und daran denke ich, krankt schon auch. Wir müssen erstmal bei dem Status quo anfangen. Und ich bringe es auf den Punkt, die Wahrheit ist, wir sind im Abstieg. Das heißt, wir verlieren auf ganz vielen, haben schon auf ganz vielen Feldern Spitzenpositionen verloren. Und das setzt sich eher fort, als dass es sich abschwächt. Es ist auch so im Abstieg, es ist auch so eine Metapher-Analogie zum Fußball, je weiter du unten stehst, umso stärker werden die Abstiegsdynamiken. Ja. So. Und das heißt also, das ist mal das Erste, dass wir sagen, dass wir anerkennen müssen, wir sind nicht mehr da, wo wir noch relativ zu anderen Standorten vor Jahren oder Jahrzehnten waren. Wir sind im Abstieg begriffen. Und der zweite Punkt ist, muss das so bleiben oder kann man das revidieren? Es ist extrem schwer, das zu revidieren, aber es ist möglich zu revidieren. Und dann fängt es natürlich gar nicht mit Maßnahmen, es fängt mit Mindset an. Also wie hungrig sozusagen ist unsere Gesellschaft? Wie leidensfähig ist die Gesellschaft? Wie viel sind wir bereit zu geben, bevor wir fragen, was wir denn nehmen? Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ich bin in einer Runde, führe eine Diskussion über bestimmte Ergebnisse in der Vergangenheit und Ergebnisse in der Zukunft. Da kommt ein Satz. Und das ist für mich so symbolisch. Der heißt, ja, ich will dasselbe, aber einfacher. Und das ist, glaube ich, so ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Wir wollen dasselbe, aber wir sind nicht mehr bereit, dasselbe zu geben, dasselbe zu leisten. Es fehlt an diesem Verständnis. Wenn ich dasselbe will, dann bin ich entweder Genie und es gefällt mir alles leicht, aber so viele Genies gibt's gar nicht. Sondern dann muss ich sozusagen auch mit allem, was ich habe, muss ich mich einsetzen. Und daran, glaube ich, da hapert's doch. Und dann kommen natürlich ganz viele Fragen. Und ein wichtiger Punkt ist, das sind alles keine Fragen, die sich im Rhythmus von Legislaturperioden entscheiden werden oder auszahlen werden. Wir bräuchten den gesellschaftlichen Konsens, dass wir sozusagen mit einer ganz anderen Langfristigkeit an die Dinge herangehen müssen. Was wir produzieren, sind Einzelvorschläge, Einzelmaßnahmen. Da kannst du einfach ins letzte Wochenende schauen und dann produzieren wir eine Aufgeregtheit, befeuert in Social Media. So werden wir als Gesellschaft diese Spitzenposition nicht wieder erlangen. Also das ist ein weites Feld. Du siehst da,
eindeutig.
Kommt man in Fahrt, aber das sind so für mich diese Entry Points, die sind erstmal wichtig und da kannst du jetzt schauen, okay, was glaubst du, sozusagen, werden wir das schaffen oder nicht? Also, na, das, da geht's los aus meiner Sicht.
Danke dir, Thomas.
Aber was sagst du selbst zu der Frage? Das gebe ich jetzt einfach mal sozusagen in der Umkehrung was sagst du selbst zu der Frage?
Ja, wobei, ich bin da insofern eine Meinung, dass wir einfach weniger Staat und mehr schöpferische Zerstörung benötigen. Ja. Ich glaube nicht, dass der Staat eine sehr saubere Strategie fürs Land entwickeln kann. Umgekehrt, unter Berücksichtigung der Komplexität, mit der wir konfrontiert sind und Unsicherheit, halte ich es für vermessen, dass Staat in der Lage sein sollte, die richtigen Akzente zu setzen. Ja. Und ich glaube, weniger Bürokratie, mehr Entfaltung würde uns sehr, sehr helfen, weil wir aktuell tendenziell der Wirtschaft eher Steine in den Weg legen, also sowohl aus EU wie auch aus Deutschland heraus. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent der neuen Regelungen aus EU kommen und das ist ungünstig. Ja, das ist meine Botschaft. Ich weiß auch nicht, welche Schrauben man ansetzen soll, da wo die Standortqualität verbessert werden kann, da kann Staat mitwirken. Aber Strategien für die Zukunft, das wird der Staat höchstwahrscheinlich versagen. Und China ist ein gutes Beispiel, dass es dort funktioniert, in einigen Feldern, das ist eindeutig. Aber das ist auch so ein Survival Bias. Der Friedhof der gescheiterten staatlichen Interventionen in China, darüber redet niemand, komischerweise. Ja.
Naja, also gut, China ist natürlich...
Das ist extrem, was immer wieder
vor... ich möchte viele Dinge nicht, die in China sind, deswegen das ist viel Interventionismus und insbesondere sozusagen Autokratie. Das ist ja gerade unsere große Herausforderung. Sind wir in der Lage, mit unserem Wertesystem und in der Demokratie dem standzuhalten? Das ist sozusagen der Lackmustest des Systems letztendlich. Und wir sind leider gegenwärtig im Abstieg. Und das ist das, was wir ändern müssen.
Ja, eindeutig. Thomas, eine Frage an dich. Stell dir vor, dein Buch wird in Hall of Fame aufgenommen und du müsstest da einen einzigen Satz unter dein Buch schreiben. Was wäre das?
Das ist schwierig. Aber ich versuche mich mal in einem Satz. Es gibt
Destillat. Ja,
ja es gibt tatsächlich nur wenige Strategieprinzipien, die in jedem Kontext von Konkurrenz anwendbar sind.
Sehr schön, danke dir. Dann die nächste Frage stelle ich ja jedem Gast von mir. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat oder bei deiner Weichenstellung beeinflusst?
Ja, also geprägt hat mich sehr stark das Werk von Arthur Schopenhauer. Ich kann sagen, dass ich alle Schriften, also sozusagen die Gesamtausgabe, die vollständige Gesamtausgabe der Schriften von Arthur Schopenhauer studiert habe. Das ist etwas, was mein Denken, wie man sozusagen dann auch spüren kann, sehr stark geprägt hat. Und es gibt ein, das ist ja so ein großes Werk sozusagen, und es gibt ein ganz kleines Werk, was mich auch sehr stark beeinflusst und woraus ich immer wieder schöpfe auch. Und das ist Epiktet, das Handbüchlein der Moral. Das kann man an egal welcher Stelle aufschlagen und man liest immer irgendetwas Bereicherndes. Letztendlich hat mich das ein Stück weit bewogen. Das ist eine Zielsetzung oder was angestrebt ist, was ich mit meinem Buch auch sozusagen schaffen wollte, dass es auch in so kleinen Portionen zu lesen ist und dass man irgendetwas findet, wo man sagt, ja, das hat mich jetzt ein ganz kleines Stück weitergebracht. Also das sind diese zwei Dinge, würde ich doch hervorheben, ja, die mich sehr beeinflusst haben.
Da wir über Epiktet schon mal eine Folge gedreht hatten, würde ich gerne zu Schopenhauer kurz zurückkehren.
Ja.
Was war das Destillat? Was war, was dich da so beeindruckt hat?
Naja, es ist zunächst einmal die Sprache. Es ist ja ein Philosoph, der nicht darauf setzt, dass der Leser es nicht versteht, sondern der so schreibt, dass es sehr gut möglich ist, es zu verstehen. Und die Klarheit der Sprache, die resultiert ja aus der Klarheit des Denkens. Schopenhauer ist ja ein Kant-Schüler und setzt sich zu Beginn seiner Hauptwerke auseinander mit der Kritik an der Kantschen Philosophie, legt also zeigt die Wunde auch auf im Kantschen System und versucht ja dann, das Kantsche System zu ergänzen, weiterzuentwickeln, genau an der Stelle, wo man sagt, naja, wir können sowieso nichts wissen über den Kern der Welt, weil wir ja nur über eine Anschauung verfügen. Und Schopenhauer sagt, naja, es gibt eine Quelle von Erkenntnissen, wo sozusagen wir die Anschauung ja selbst sind. Und das sind wir selbst. Und er entwickelt daraus dann seine Lehre, die Welt als, ja, nicht nur Vorstellung, sondern die Welt als Wille und Vorstellung, die Welt also als Antrieb und zum anderen als Erkenntnis, als Vorstellung. Und in diesem System, das finde ich extrem begeisternd, beleuchtet er ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, aber du spürst eben, dass es aus einem Guss erfolgt, aus einem, du könntest auch sagen, Prinzipiensystem, was er transparent aufzeigt und woraus er immer wieder sozusagen diese Analyse, die Argumentation schöpft. Und das Letzte, was ich vielleicht sagen will, wenn man die preisgekrönte Schrift über die Freiheit des Willens liest und auch seine Schrift über die Moral, das ist jemand, der sozusagen drückt sich so klar aus und der betreibt keine Anbiederei, keine Zeitgeistigkeit, sondern versucht tatsächlich zu sagen, was sich ergibt mit aller Konsequenz. Das finde ich super beeindruckend. Und das ist weiterhin ein Quell sozusagen von Erkenntnisgenuss, würde ich sagen.
Jetzt verstehe ich, warum du über den freien Willen und Determinismus so hättest sprechen können.
Du ahnst, welche Antwort ich gebe.
Das verstehe ich. Ja, verstehe ich. Thomas, gibt es einen Ratschlag in deinem Leben, den du hervorheben würdest?
Ach, gibt es sicherlich viele, aber ich glaube, einer ist, gib nie auf. Das ist das, was mich durch mein Leben auch begleitet hat. Ich gebe ein Beispiel. Man sieht vielleicht noch so ein Stück weit, dass ich geboren wurde mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das heißt also, wie ich sozusagen auf die Welt gekommen bin, sehe manchmal noch Bilder, da erschrecke ich fast sozusagen, was das sozusagen für ein Bild ist. Und ich habe jetzt mal zusammengezählt, ich hatte in meinem Leben 13 Operationen, die allermeisten davon unter Vollnarkose am Kopf. Und das ist so etwas, das hat in meinem Leben immer eine sehr große Rolle gespielt mit vielen sozusagen Anfeindungen, Ausgrenzungen und so weiter. Und die Erkenntnis ist, gib nicht auf. Sozusagen versuche immer wieder sozusagen weiterzumachen, lass dich nicht unterkriegen. Und so, wenn ich vielleicht einen Ratschlag herausgeben müsste, dann heißt der, gib nicht auf, lass dich nicht unterkriegen, mach weiter, streng deinen Kopf an und dann wirst du schon den eigenen Weg finden.
Thomas, was gab dir Halt, dran zu bleiben?
Ja, der Optimismus, dass sozusagen es nicht so bleiben muss, wie es ist. Ich finde zum Beispiel den Satz sehr schön, wir wissen nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, damit es besser werden kann. Das kann ich auch unterschreiben. Wenn du abends vielleicht sozusagen nicht mehr den Weg siehst, wenn du abends demotiviert bist, wenn du abends niedergeschlagen bist, du liegst am Boden, dann schläfst du eine Nacht und am nächsten Tag siehst du wieder nach vorn. Und ich glaube, das ist einfach so ein Grundoptimismus, den man braucht, auch einen starken Willen, den man braucht. Einfach zu sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern ich versuche, den Film meines Lebens zu drehen. Und das ist etwas, das kann ich nur jedem raten. Und ganz ehrlich, wir sind natürlich, unsere Zeit ist auch geprägt, dass wir sagen, ja, das sind ganz harte, schlimme Zeiten. Es gab auch schon viel, viel schlimmere Zeiten im Leben. Wir sind die privilegiertesten Menschen, dass wir in Frieden leben können, in einem Wohlstand leben können. Schau einfach mal in Länder, nehmen wir Haiti beispielsweise, da kann ein Kind nicht ohne Angst vor Krieg, vor Bedrohung aufwachsen. Und das sind einfach sozusagen Erkenntnisse, man sagt, naja, relativiere die Dinge, schau nach vorn, gib nicht auf und dann gestaltest du eine lebenswerte, eine Zukunft, in der du glücklich werden kannst.
Sehr schön. Die letzte Frage, Thomas, was ist für dich der Sinn des Lebens oder Sinn im Leben?
Ich glaube, es gibt den Sinn des Lebens nicht, sondern ich bin hier bei Viktor Frankl, der gesagt hat, dass es unsere Aufgabe ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Das heißt also, es ist etwas, was aus uns Menschen herauskommt und nicht gefunden werden kann. Jeder kann für sich etwas finden, was sozusagen für ihn Sinn hat, aber damit gibt er einer Sache, einer Person, einem Phänomen Sinn. Und insofern, sag mal, für mich selbst kann ich sagen, ich sehe Sinn darin, gebe Sinn dass ich versuche, ja, etwas zu schaffen, wie zum Beispiel mit eben meinem Buch etwas zu schaffen, was anderen hilft, auf den für sie richtigen Weg zu gelangen. Das heißt, ich sehe mich selber als Creator, könnte man sagen, der auch sich versucht loszulösen, beispielsweise von Restriktionen, die wir im akademischen System haben, und zu sagen, ich gebe etwas und schaffe etwas und damit gebe ich meiner Welt einen Sinn, so würde ich es formulieren.
Ich bedanke mich herzlich für ein sinngebendes Gespräch. Es hat mir Freude gemacht. Danke dir, Thomas.
Dank liegt ganz auf meiner Seite. Ich fand es eine extrem inspirierende Gesprächsführung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir herzlichst.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.